Marina Svetajewa, Erinnerungen an Zeitgenossen. Ein Ausschnitt aus dem Text »Ein gefangener Geist«, Erinnerungen an André Bierle. Der Zoo endete mit Aljas obligatem Bier in einem langen, zugigen Gebäude aus Rundhölzern, auch in einer Art Käfig. Nie werde ich Bierle vergessen, der an diesem Tage von der Sonne eine teeähnliche Samovarfarbe bekommen hatte, wodurch seine blauen, offensichtlich asiatischen Augen noch blauer leuchteten, vor dem Hintergrund einer von Grün und Sonne durch die Holzstäbe unseres Käfigs sprühenden Wiese. Indem er das Silber der Haare über dem Kupfer der Stirn zurückwarf, »Es ist doch schön hier, wie ich all das liebe«, das Gras in der Ferne, die großen Raubtiere, sie, so einfach, und die Tochter, die stille Verständige, die nichts sagt, und dazu bereits als Refrain angenehm. Ob deshalb, weil Sommer war, ob deshalb, weil er immer erregt war, ob deshalb, weil seine tödliche Krankheit der Blutgefäße schon in ihm steckte, ich habe ihn niemals blass gesehen, immer nur rosig, gelblich-grell-rosig, kupfern. Von dieser Rosenfarbe hoben sich die Bläue der Augen und das Silber des Haars noch kräftiger ab. Vom Silber der Haare erschien wiederum auch sein grauer Anzug, silbrig, glitzernd. Silber, Kupfer, Azur, in diesen Farben blieb mir Bierlis Bild. Der sommerliche Bierli, der Berliner Bierli, der Bierli seines Unheilsjahres 1922. Als Bierli zum ersten Mal mein Zimmer in der Prager Pension betrat, sah er auf dem Tisch, vielmehr den Tisch sah er nicht, denn er war ganz übersät mit Fotos der Zarenfamilie, den Thronfolger in allen Altersstufen, die vier Großfürstinnen in verschiedenen Gruppenaufnahmen, die Mutter, den Vater, und er, sich darüber beugend, »Sie lieben das?« Indem er die Großfürstinnen in die Hand nimmt, »Wie lieb sie sind, so lieb«, so lieb, so lieb. Und mit einem Anflug von Verzweiflung. Ich liebe jene Welt. Ich stehe mit ihm auf irgendeinem Turm, ich weiß nicht mehr wo, nur sehr, sehr hoch. Und er, indem er mich schwungvoll am Arm fasst, als wollte er mit mir eine Masurka eröffnen, verlockt es sie nicht, sich hinabzustürzen? So ein kindliches Lächeln. Kopfüber? Ich antworte ehrlich, dass es mich nicht nur nicht verlockt, sondern dass mir allein bei dem Gedanken übel wird. Ach, wie sonderbar. Und ich kann meine Füße nicht von der Leere losreißen. So, er beugt sich im rechten Winkel vorwärts mit weit ausgebreiteten Armen, oder besser noch, entgegengesetzte Beugung, herabwallende Haare, so. Ein paar Tage nach dem Zoo und Zossen kam aus Prag mein Mann, nach vielen Kriegsjahren nun Prager Student der Philologie. Ich erinnere mich an die besondere verstärkte Aufmerksamkeit Bierlis ihm gegenüber, sein Aufmerken auf jedes Wort, seine Wahrnehmung jedes Wortes, jene besondere Gier des Dichters auf die Welt der Aktivität, eine Gier sogar mit einem Fünkchen Neid. Vergessen wir nicht, dass alle Dichter der Welt die Soldaten geliebt haben. »Wie gut ihr Mann aussieht«, sagte er später zu mir, »wie beherrscht er ist, wie ruhig, wie untadelig. So muss ein Krieger auch sein. Wie gern wäre ich Offizier«, eilig zurücksteckend, sogar Soldat, Freund, Feind, Schwarz, Weiß, welche Ruhe. Das habe ich doch beim Doktor gesucht, das habe ich nicht gefunden.« Die Beherrschtheit des Kriegers wurde alsbald auf die Probe gestellt, und zwar so. Bierli hatte ein Manuskript verloren. Das Manuskript seines Gold und Azur, worüber sein Verleger mir mit Entsetzen sagte, »Liebe M.I., wirken Sie auf B.N. ein, überzeugen Sie ihn davon, dass es auch schon vorher gut war. Er hat ja gegenüber dem ursprünglichen Text keinen Stein auf dem anderen gelassen. Es war von einer neuen Auflage die Rede, aber das ist ja ein neues Buch, nicht wiederzuerkennen. Ich habe ja nichts gegen ein neues, aber warum musste dann das alte gesetzt werden? Jede Korrektur von ihm ist ein ganzes neues Buch. Das Buch wird unaufhaltsam, immer neuer, die Setzer sind schon verzweifelt. Und eben diese Novität, dieses ganze Bündel von Novitäten, eine riesige Mappe, in die schon gar nicht mehr alles hineinging, hatte Bjelli auf einmal verloren. »Ich habe das Manuskript verloren!« Mit diesem Aufschrei stürzte er zu mir ins Zimmer. »Das Manuskript verloren! Das Gold verloren! In Azur verloren! Ich hab's verloren, fallen lassen, liegen lassen, zunichte gemacht, in einem dieser verfluchten Cafés, zu denen ich verdammt bin, zum Teufel mit ihnen. Ich war auf dem Wege zu ihnen beiden, aber dann habe ich beschlossen, ich bin zwar ein gescheiterter, aber ein anständiger Mensch, dass ihnen jetzt nicht der Sinn nach mir steht. Ich wollte ihre Wiedersehensfreude nicht trüben. Ihr seid doch Kinder im Vergleich zu mir. Ihr seid noch im Paradies und ich brenne in der Hölle. Ich wollte diese schweflige Hölle mit dem darin den Taktstock schwingenden Doktor nicht in euer Paradies hineintragen. Also beschloss ich, ich kehre um, stürze mich allein hinein mit einem Worte, ich ging in ein Café. Das eine oder das andere oder ein drittes, mit einem höhnischen Grinsen, erst in das eine, dann in das zweite, dann in das dritte. Und nach dem wievielten haut es mich um. Das Manuskript ist weg. Das Gehen fiel mir auf einmal viel zu leicht, der linke Arm fing an, ein Eigenleben zu führen, rechts hatte ich den Spazierstock und links gar nichts. Und dieses gar nichts war mein Manuskript. Die Arbeit von 3 Monaten, was heißt schon 3 Monate, das war die Legierung von damals und jetzt 20 Jahre meines Lebens habe ich in einer Kneipe gelassen. Und in welcher? Von 7? Auf der Schwelle erscheint verständnislos es. Ja, Boris Nikolajewitsch hat ein Manuskript verloren, sag ich hastig, um das Geschrei zu erklären. Verzeihen Sie mir, Bjelli geht ihm entgegen. Ich höre bisweilen selbst, wie schrecklich ich schreie, aber Sie haben einen Menschen vor sich, der erledigt ist. Boris Nikolajewitsch, Verehrter, beruhigen Sie sich, wir werden es schon finden, aufspüren, überall hingehen, wo Sie gesessen haben. Sie sind doch sicher irgendwo reingegangen, Sie haben es sicher irgendwo liegen gelassen, Sie haben es doch unmöglich auf der Straße verloren. Bjelli mit ermatteter Stimme. Ich fürchte doch. Unmöglich. Das ist doch eine Sache, die ein Gewicht hat. Haben Sie schon irgendwo gesucht? »Nein, ich bin direkt hierher gerannt. Also, gehen wir.« Und wir gingen los. Und nun ging es los. Erstens konnte er nicht genau sagen, welches Café er aufgesucht hatte und welches nicht. Bald kam es so heraus, dass er in alle reingegangen war, bald in gar keins. »Wir nähern uns einem. Ja, das. Wir gehen hinein. Nein, doch nicht.« Und ohne etwas zu fragen, nur nach einem kurzen Blick und ohne ein Wort zu sagen, wieder raus. Die Herrschaften wünschen, Bjelli kurz und aggressiv, nichts, nichts. Ein leichtes Achselzucken seitens des Kellners und wir sind wieder auf der Straße. Aber beim Rausgehen, und wenn es doch hier ist, es gibt da noch einen zweiten Raum, da habe ich nicht reingeschaut. Serjoscha großmütig. Gehen wir noch mal rein. Aber auch der zweite Raum wird nicht wiedererkannt. In einem anderen Café, genau umgekehrt. Er ist überzeugt, dass es da war. Der Tisch ist derselbe und das Fenster ist genau so. Und die Kassiererin trägt dieselbe Brosche. Alles stimmt, nur das Manuskript ist nicht da. Aber der Herr war ja gar nicht bei uns, sagte der Ober verhalten gereizt. Vor einer halben Stunde an diesem Tisch? Daran würde ich mich erinnern. Was wir nicht bezweifeln, denn Bjelli, der Rotgesichtige mit einem flatternden Hut, dem flatternden Haar, dem flatternden Spazierstock, ist in der Tat unvergesslich. »Ich habe hier meine Handschrift vergessen. Manuskript, verstehen Sie? Hier, auf diesem Stuhl. Eine schwarze Pappe. Mappe«, schreit Bjelli, der immer röter wird und stößt mit dem Stock auf den Boden. »Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller. Meine Handschrift ist alles für mich.« »Boris Nikolajewitsch, schauen wir doch hier nebenan rein«, rät Serjoscha ruhig, indem er ihn sanft, aber bestimmt über die Schwelle zieht. »Hier ist gleich nebenan noch eins. Das haben Sie leicht verwechseln können.« »Das da? Dass ich da drin gesessen hätte?« giftig. »Nee, da drin habe ich nicht gesessen. Das ist doch eindeutig abweisend. In so eins würde ich nie reingehen.« Sich mit dem Stock gegen den Asphalt stemmt. »Und auch jetzt gehe ich nicht rein.« Sejoscha erleichtert. Na, dann gehe ich rein. Und Sie warten hier mit Marina. Wir warten. Wir warten. Er kommt mit leeren Händen wieder. Bierli triumphierend. Sehen Sie wohl? Hätte ich in so eins reingehen können, in so einem Café kann man nicht nur ein Manuskript, da kann man Arme und Beine verlieren. Sehen Sie denn nicht, dass das Kokain ist? Das nächste auf unserem Wege lassen wir einfach aus. Ungeachtet unserer Ermahnungen wendet er nicht einmal den Kopf und beschleunigt deutlich seinen Schritt. Aber warum wollen Sie denn nicht mal hinsehen? Haben Sie nicht bemerkt, dass dort ein Brünetter sitzt? Ich behaupte nicht derselbe, aber auf jeden Fall einer von denen, von den Gefärbten. Denn solche schwarzen Haare gibt es gar nicht. Es gibt nur eine solch schwarze Farbe. Sie sind alle gefärbt. Das ist ihr Brandmal. Und, indem er mitten auf dem Bürgersteig stehen bleibt, mit einem schrecklichen Grinsen. Sind das nicht vielleicht die Machenschaften des Doktors? Hat nicht etwa er von dort aus mein Manuskript angewiesen zu verschwinden, vom Stuhl zu fallen und durch ein Loch im Fußboden zu versinken, damit ich niemals mehr Gedichte schriebe, weil jetzt Schluss ist? Ich werde keine einzige Zeile mehr schreiben. Sie kennen diesen Menschen nicht. Das ist der Teufel. Und den Spazierstock schwingend im Takt auf alles einschlagend, was sich bot, auf Pfosten, auf die geraden Berliner Baumstämme, auf Gitterstäbe und auf einmal mit der ganzen Wucht seiner Wut auf eine riesige gelbe Dogge, hinter der in der ganzen Größe seiner Selbstgefälligkeit ein Leutnant auftaucht. »Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich habe meine Handschrift verloren.« »Ja, was?« »Der Herr ist Dichter, ein großer russischer Dichter«, informiere ich hastig und beinahe flehend. »Ja, was? Dichter?« Und ohne sich zu einer Beleidigung herabzulassen, gießt er von der ganzen Höhe seiner preußischen Körpergröße all seine Leutnantsverachtung aus über diesen Zivilisten, der noch dazu ein Russe ist. Und dann auch noch ein Dichter, zieht seinen Hund zu sich ran und geht weiter. »Der Teufel! Der Teufel!« schreit Bierli verzweifelt und schlägt auf irgendetwas ein und schlägt sich mit irgendetwas herum. »Um Gottes Willen, Boris Nikolajewitsch! Der Leutnant wird noch denken, Sie meinen ihn. Ihn? Da kann er beruhigt sein. Es gibt nur einen Teufel, den Dr. Steiner.« Und nachdem er diese letzte Salve abgefeuert hat, vollkommen ruhig. »Wir werden nicht weiter suchen. Es ist eben weg. Und vielleicht ist es besser so, dass es weg ist. Denn im Grunde bin ich kein Dichter. Ich kann jahrelang leben, ohne zu schreiben. Und wer es fertig bringt, nicht zu schreiben, der unterstehe sich nicht zu schreiben. Ich bemerke, dass es in meiner Schilderung keinerlei Crescendo gibt. Es fehlt in der Schilderung deshalb, weil es auch im Leben nicht vorhanden war. Unsere Beziehungen hatten keine Entwicklung. Wir haben sofort beim Bestmöglichen angefangen. Und dabei sind wir auch geblieben, für die ganze kurz bemessene Zeit, die wir hatten. Als Person hat er mich niemals recht wahrgenommen, aber vielleicht hat er mich, das lebendige Ganze meiner Kraft, mehr gespürt als der aufmerksamste Bewerter und Deuter, und vielleicht habe ich niemandem im Leben mit all meiner ganzen Liebe nicht so viel gegeben wie ihm, durch die einfache Anwesenheit der Freundschaft, die Anwesenheit im Zimmer, die Begleitung auf der Straße, neben ihm. Neben ihm habe ich mich immer sicher gefühlt, geborgen in völliger Anonymität. Er war nicht mit sich beschäftigt, sondern mit seinem Unglück, nicht nur dem jeweiligen, sondern dem Angeborenen, dem Unglück, dass er zur Welt gekommen war. Er war kein Egoist, sondern ein Egozentriker des Schmerzes, der unheilbaren Krankheit Leben, von der er schließlich erst am 8. Januar 1934 genas. In ihrem Erinnerungsporträt »Eingefangener Geist«, aus dem wir gerade Ausschnitte gehört haben, beschreibt Marina Zvetajewa ihre Begegnung mit dem russischen Dichter und Symbolisten Andrei Bierli. Der Text war kurz nach Bierlis Tod 1934 in Frankreich entstanden. In Paris und in der Umgebung von Paris hatte Marina Zvetajewa mehrere Jahre in der Emigration gelebt. Ilmar Rakusa, kannst du ihre damalige Lebenssituation näher beschreiben?
Die Immigranten in Paris, sie war ja vorher in Prag, aber dann in Paris, das waren eher so klassizistische Autoren. Also ich könnte jetzt Namen nennen wie Chodasiewicz oder ein Kritiker Adamowitsch, der auch Gedichte schrieb und so. Eine eher, wie gesagt, klassizistische Richtung. Und sie kam mit ganz anderen, viel moderneren Texten. Ja, schon das passte nicht. Und dann passte sie politisch nicht ins Spektrum. Diese Emigranten waren vehement antisowjetisch und Zwetajewa war überhaupt nicht für die Revolution und mit den Roten hatte sie auch nichts am Hut. Aber man kann nicht sagen, dass sie so antisowjetisch war wie die, die sagen, wir sind rausgekommen und wir wollen damit nichts zu tun haben. Die haben uns enteignet, das sind alles fürchterliche Menschen, Kommunisten, Grobian. Auch da, sie hat sich da nicht so in diesem Umfeld positioniert. Sie hatte mit einigen Emigranten Kontakt, zum Beispiel mit Alexei Remisow oder mit dem Literaturkritiker und Historiker Dmitri Mirski. Sie war nicht Mutterseelen allein, aber der Haupthast dieser Pariser Emigration stand ganz woanders, sowohl literarisch wie politisch. Und mit denen wollte sie nicht und konnte sie nicht. Ja, so kam es nach und nach doch zu einem Gefühl der Isolation und es war nicht nur ein Gefühl, das war Realität. Obwohl sie in erster Linie Lyrikerin war, war ihr die Prosa auch wichtig, aber es gab zusätzlich diesen Zwang, eben etwas zu schreiben, was die Leute auch lesen wollen. Ihre Lyrik galt als schwierig in Paris und die Zeitschriften haben ihr wirklich vorgeschlagen, schreiben Sie mal Prosa. Das können wir eher abdrucken. Das hat sie auch gemacht, aber natürlich nicht nur aus diesen Gründen. Das hätte ihr nicht gereicht. Es war da schon auch ein inneres Bedürfnis da. Und es ist interessant zu sehen, dass es immer wieder auch konkrete Anlässe gegeben hat für diese Prosa. Zum Beispiel stirbt ein Halbbruder oder stirbt eine mit ihr in der Revolutionszeit befreundete Schauspielerin. Und sie nimmt das dann zum Anlass, um über diese Person und ausgehend von dieser Person ein Stück Vergangenheit zu rekonstruieren, wieder zu erschaffen. Die Prosa der 30er Jahre sind eigentlich Texte über die Vergangenheit, über ihre eigene Kindheit, über ihre Jugend, über die Mutter, über den Vater, über die Geschwister und Halbgeschwister, auch über die Revolutionszeit. Sehr evokativ, sehr intensive Texte, auch sehr dialogisch angelegt mit sehr vielen rollenprosaischen Abschnitten, wo sie Personen sprechen lässt, zum Ausdruck verhilft. Die Texte sind Hommagen, manchmal sogar fast poetische Nekrologe. Sie sind aber auch Texte, die zugleich reflektieren, was mit der Autorin eigentlich im Moment des Schreibens vorgeht. Also, wie erinnere ich mich? Was ist Erinnerung? Was war wirklich und was bilde ich mir nur ein? Und natürlich ist jede Art der Vergegenwärtigung und Erinnerung ein sehr subjektiver Prozess. Und Tsvetaeva ist, sie gibt es offen zu, sehr, sehr subjektiv.
Diese Beschreibungen und Studien über Eltern, nahe Bekannte und Dichterfreunde enthalten gleichzeitig auch sehr viel Zeitkritik, ohne dass Marina Tsvetajewa direkt historisch oder politisch wird. Wie gelingt ihr das?
Ja, das ist sehr typisch für sie. Also es gibt einerseits diesen absolut voltairianischen Verstand, wie ihr Mann sie einmal charakterisiert hat, ein wirklich französischer Verstand à la Voltaire. Sehr analytisch, sehr scharf und auf der anderen Seite sehr viel Einfühlungsvermögen und deshalb Nähe und Distanz. Dann auch diese Fähigkeit, das ist ihr dramatisches Talent, ihr theatralisches Talent, Figuren in der Erzählung lebendig werden zu lassen. Man hört die Figuren, wenn sie teilweise zu Wort kommen lässt, ne? Und dann kommentiert sie wieder und macht Übergänge. Es ist ein ganz lebendiges Spiel von eben Vergegenwärtigung, ne? Aus dieser zeitlichen Distanz, aus der sie schreibt, ist ihr manches ja auch bewusster geworden. Sie ist selber in den 30er Jahren auch nicht mehr ganz jung, wenn auch noch nicht alt, aber sie hat ein anderes Verhältnis. Ich war damals so und die Situation war so, heute bin ich so. Was ist da passiert? Was ist mit der Zeit? Was ist mit dem Raum? Ja? Was ist mit der Erinnerung? Was ist Wahrheit? Diese Frage kommt immer wieder, was ist eigentlich Wahrheit? Und zum Zeitmoment oder zum zeitgeschichtlichen und zeitkritischen. Tsvetajeva war nicht sehr politisch und sie war vor allem nie in irgendwelchen politischen Lagern. Sie hat sich nie hier oder dort positioniert. Sie war auch nie in einer Schriftstellervereinigung oder gehörte nicht zu irgendeiner besonderen Richtung. Tsvetajeva hat vor allem nie ideologisch gedacht. Wir wissen ja, Ideologie und Kunst vertragen sich schlecht. Oder wenn sie eine Allianz eingehen, dann ist es meistens eine falsche und eine unfruchtbare Allianz. Da hat sie sich völlig rausgehalten. Sie wollte auch nicht Meinungen verbreiten. Sie wollte zeigen, evozieren. Es ging nie um Urteilen, so oder anders. Auch nicht um drüberstehen und verurteilen. Auch das Verurteilen war nicht ihre Sache. Sie hatte eine polemische Ader, aber das hielt sich doch in gewissen Grenzen. Aber die Zeit hat sie schon eingefangen, manchmal indirekt oder auch ganz direkt.
Marina Tsvetajeva war lange Zeit in Russland eine wenig bekannte Autorin. Auch im deutschsprachigen Raum wurde sie erst spät entdeckt. Warum ist ihr Werk für uns heute so wichtig?
Warum ist Tsvetajeva überhaupt so wichtig, wenn man jetzt das Wort wichtig benutzen will? Weil es auch eine durch und durch existenzielle Literatur ist. Das ist eine Literatur, die ist wirklich gedeckt durch Leben. Gedeckt durch Leben in jeder Zeile. Und das betrifft nicht nur die sogenannten autobiografischen Erzählungen, das betrifft natürlich die Briefe und es betrifft aber auch die Gedichte. Und was meine ich mit existenziell? Es geht in allem um ganz große Fragen. Ja? Es beginnt klein und es wird ganz groß. Durch die Thematik, ob Liebe, ob Erinnerung, ob Schmerz, ob Tod, ob Abschied, ob Einsamkeit. Es wird alles so bei Tsvetajeva scharf gemacht, ja, so plastisch gemacht, so enorm intensiv präsentiert, dass man gar nicht anders kann, als dahin zu hören und zu sagen, was sagt mir das? Und das sagt mir heute noch ganz, ganz viel. Eben diese Art von Intensität und Wesentlichkeit, die findet man ganz selten. Ne? So oft ist Literatur irgendwie ornamental oder auf der anderen Seite dann wieder zu seicht. Ja? Also Seichtes findet man bei Tsvetajeva überhaupt nicht. Und jeder kann sich irgendwo einklinken. Das ist ganz unglaublich faszinierend, wie sie das hinkriegt. Und natürlich ist das auch ihrer Sprache geschuldet. In der Prosa wie in der Lyrik präzise ist und unglaublich verwesentlicht wieder. Das hat mit dieser Kürze zu tun, mit diesen Ellipsen, so nennt man ihren Stil. Also der wirklich kurz, kürzer am kürzesten ist, aber dadurch trotzdem sehr anschaulich und plastisch. Bleibt. Es ist dieses Zusammengehen von Themen und von Stil und Sprache und das ist, wie gesagt, in allen Gattungen bei ihr und in allen Texten ausnahmslos der Fall. Tsvetajeva ist einfach am Puls immer, ne? Und alles pulsiert bei ihr, es vibriert, es ist voller Spannung. Das ist das, was ich ihr dramatisch-theatralisches Talent nenne. Das ist auch in der Lyrik da. Ne? Sie ist eine Kultfigur in Russland. Ich war vor 2 Jahren wieder in Moskau in mehreren Buchhandlungen und über Tsvetajeva findet man so viel, das sind mehrere Meter Werke von ihr und über sie. Und es wird endlos weiter über sie geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und es gibt natürlich ein Tsvetajeva-Museum in Moskau, in dem Haus, wo sie lange gelebt hat, während des Bürgerkriegs. Und die Leute gehen hin, pilgern dahin. Tsvetajeva ist in aller Munde, muss man schon sagen. Ja, das ist erstaunlich, die Rezeption. Und ich hoffe, dass sie bei uns auch ein bisschen mehr wahrgenommen wird.
Lichtregen, der zweite Band der von Ilmar Rakusa herausgegebenen Werkausgabe, enthält neben den Erinnerungsporträts auch Essays, in denen Marina Tsvetajeva über ihr Schreiben, über dichterische Arbeit schlechthin reflektiert. Wir hören jetzt noch 2 Texte von ihr. Zum einen einen Ausschnitt aus dem Essay »Die Kunst im Lichte des Gewissens«. Im zweiten Essay »Lichtregen«, der dem Band auch den Titel gab, beschreibt sie den Dichter Boris Pasternak. Auch hier einen Ausschnitt.
Die Kunst im Lichte des Gewissens. Kunst ist heilig, heilige Kunst. Ein Gemeinplatz wie nur einer, dennoch hat er einen gewissen Sinn. Und einer unter tausend bedenkt doch, was er sagt und sagt doch, was er denkt. So wende ich mich denn an diesen einen unter tausend, der bewusst die Heiligkeit der Kunst behauptet. Was ist Heiligkeit? Heiligkeit ist ein Zustand, das Gegenteil von Sünde. Und von Sünde weiß die Jetztzeit nichts. Sie ersetzt den Begriff Sünde durch den Begriff Schädlichkeit. Mithin kann für einen Atheisten keine Rede sein von der Heiligkeit der Kunst. Er wird sprechen, sei es vom Nutzen der Kunst, sei es von ihrer Schönheit. Und eben deshalb, darauf muss ich bestehen, ist meine Rede ausschließlich an solche gerichtet, für die das existiert. Gott, Sünde, Heiligkeit. Wollte aber ein Atheist von der Erhabenheit der Kunst sprechen, so wird meine Rede teilweise auch ihn betreffen. Was ist Kunst? Kunst ist ebenfalls Natur. Sucht nur keine anderen Gesetze bei ihr als ihre eigenen. Nicht die Selbstherrlichkeit des Künstlers, die es nicht gibt, sondern einzig die Gesetze der Kunst. Vielleicht ist die Kunst ja nur ein Abzweig der Natur, eine Art ihres Schaffens. Fest steht, ein Werk der Kunst ist ein Werk der Natur, genauso geboren und nicht gemacht. Und die ganze Arbeit an seiner Realisierung? Auch die Erde arbeitet ja, wie es französisch heißt, la terre en travail. Und wäre Geburt selbst etwa keine Arbeit? Vom Austragen der Frau und vom Austragen des Werks? Vom Austragen der Frau und vom Austragen des Werks durch den Künstler ist allzu oft gesprochen worden, als dass man es noch betonen müsste. Das ist allbekannt und anerkannt. Worin unterscheidet sich nun ein Kunstwerk von einem Werk der Natur, ein Gedicht von einem Baum? In gar nichts. Auf welchen mühsamen Wegen, durch welches Wunder auch immer, es ist einfach da. Ich bin. Demnach wäre ein Künstler Erde, die gebiert und die alles gebiert. Zur Ehre Gottes und die Spinnen gibt's auch in Werken der Kunst. Ich weiß nicht, zu wessen Ehre, und ich meine, hier ist nicht Ehre gefragt, sondern Kraft. Ist die Natur heilig? Nein. Ist sie sündig? Nein. Aber wenn ein Werk der Kunst auch ein Werk der Natur ist, warum haben wir Fragen an ein Gedicht und keine an einen Baum, den wir äußerstenfalls bedauern, schief gewachsen? Weil die Erde, wenn sie gebiert, nicht verantwortlich ist. Der Mensch dagegen, wenn er schafft, ist verantwortlich, weil die Erde, die wachsen lässt, nur den einen Willen hat zum Wachsen lassen. Der Mensch aber soll den Willen haben, das Gute, davon er weiß, wachsen zu lassen. Bezeichnend, dass sündhaft nur das berüchtigte Individuelle ist, das Einzelpersönliche. Ein sündhaftes Epos gibt es so wenig wie eine sündhafte Natur. Nicht die Erde hat im Paradies den Apfel gegessen, das tat Adam. Sie aß nicht, weiß nicht. Er aß und weiß. Und weil er weiß, steht er in der Verantwortung. Und da der Künstler ein Mensch ist und kein Untier, ein beseeltes Gerippe und kein Korallenbäumchen, hat er einzustehen für das Werk seiner Hände. Somit ist also das Kunstwerk gleichfalls ein Werk der Natur. Aber eins, das erleuchtet sein muss vom Licht des Verstandes und des Gewissens. Dann dient es dem Guten, wie der Bach es tut, der das Mühlrad treibt. Nur von jedem Kunstwerk zu sagen, es sei zum Heil, wäre das Gleiche wie von jedem Bach zu sagen, er sei zum Nutzen. Manchmal zum Nutzen, manchmal zum Schaden. Und um wie viel öfter zum Schaden. Zum Heil nur dann, wenn man ihn, sich, in der Gewalt hat. Das moralische Gesetz wird von außen an die Kunst herangetragen, aber kann ein Landsknecht, verdorben vom Dienst unter so vielen Herren, jemals Soldat einer regulären Armee werden? Die Lehren der Kunst. Was lehrt die Kunst? Das Gute? Nein. Denken, klüger werden und verstehen? Nein. Sie kann sogar sich selbst nichts lehren, denn sie ist gegeben. Es gibt nichts, was sie nicht lehrte, wenn es nicht genau Entgegengesetztes gibt, das sie nicht auch lehrte, wie es auch nichts gibt, was sie ausschließlich lehrte. Alle Lehren, die wir aus der Kunst ziehen, legen wir in sie hinein. Eine Reihe von Antworten, zu denen es keine Fragen gibt. Die gesamte Kunst ist eine einzige Gegebenheit von Antwort. So hat sie im Gelage während der Pest mich mit Antworten eingedeckt, ehe ich noch fragt hatte. All unsere Kunst besteht darin, jeder Antwort, solange sie sich noch nicht verflüchtigt hat, rechtzeitig unsere Frage gegenüberstellen zu können. Dieses Überranntwerden durch Antworten eben ist die Inspiration. Und wie oft? Ein leeres Blatt. Der eine hat den Werther gelesen und erschießt sich. Der andere hat den Werther gelesen und beschließt, weil Werther sich erschießt, am Leben zu bleiben. Der eine hat gehandelt wie Werther, der andere wie Goethe. Eine Lehre der Selbstzerstörung, eine Lehre der Selbstbewahrung, sowohl das eine als auch das andere. Goethe musste dem Gesetz einer bestimmten Stunde seines Lebens folgen und Werther erschießen. Der selbstmörderische Dämon dieser Generation musste gerade durch die Hand Goethes Gestalt gewinnen. Eine doppelt verhängnisvolle Notwendigkeit und als solche nicht verantwortlich und sehr folgenreich. Ist Goethe schuld an allen darauf folgenden Toden? Er selbst hat in seinem hohen und schönen Alter darauf geantwortet, nein, sonst würden wir kein Wort mehr auszusprechen wagen, denn wer kann die Wirkung eines bestimmten Wortes ermessen, so sinngemäß in meiner Wiedergabe? Und auch ich antworte für Goethe, nein. In ihm war kein böser Wille, war überhaupt kein Wille, außer dem Schöpferischen. Während er seinen Werther schrieb, hatte er nicht nur alle anderen, das heißt ihr mögliches Unheil, sondern auch sich selbst, sein eigenes Unheil, vergessen. Allvergessenheit, das heißt alles vergessen, was nicht das Werk ist, das ist die eigentliche Grundlage des Schaffens. Hätte Goethe nach allem, was vorgefallen war, einen zweiten Werther geschrieben, wenn er gegen alle Wahrscheinlichkeit noch einmal das unabweisliche Bedürfnis verspürt hätte, und wäre er dann anzuklagen gewesen? Hätte Goethe so geschrieben, als er schon wusste? Tausendmal hätte er geschrieben, wenn die Notwendigkeit da gewesen wäre, so wie er auch nicht eine einzige Zeile des ersten Werther geschrieben hätte, wenn der Druck nur ein klein bisschen niedriger gewesen wäre. Werther, wie Walsingham, drückt von innen. Und wäre er dann anzuklagen gewesen? Als Mensch? Ja. Als Künstler? Nein. Ich behaupte noch mehr. Als Künstler wäre Goethe anzuklagen und zu verurteilen gewesen, gerade in dem Falle, dass er Werther in sich abgewürgt hätte, um dadurch Menschenleben zu bewahren, in Erfüllung des Gebots, du sollst nicht töten. Hier steht das Gesetz der Kunst in diametralem Gegensatz zu dem der Moral. Der Künstler ist nur in zwei Fällen schuldig, in dem schon erwähnten des Verzichts auf sein Werk, zu wessen Nutzen auch immer, und wenn er etwas schafft, was nicht Kunst ist. Hier ist seine kleine Verantwortlichkeit zu Ende, und es beginnt die unermesslich menschliche. Das künstlerische Schaffen bedeutet in manchen Fällen eine gewisse Atrophie des Gewissens. Ich sage noch mehr, eine notwendige Atrophie des Gewissens, jenen moralischen Makel, ohne den Kunst nicht sein kann. Um gut zu sein, jene Geringsten nicht in Versuchung zu führen, müsste die Kunst auf die gute Hälfte ihrer selbst verzichten. Das Einzige, was die Kunst tun könnte, um garantiert gut zu sein, wäre nicht zu sein. Sie endet aber erst mit dem Leben unseres Planeten.